Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Es ist herrlich, in eurer Mitte zu sein. Es ist zwar schon einige Zeit her, aber man kann nicht genügend von dem großen Gott berichten. Ich freue mich, dass da so junge Burschen da sind wie der Dario und andere querbeet durch alle Altersgruppen. Wir sind ja zur Zeit bei unseren Schwiegereltern, dem lieben Bruder Ernst Göhner und seiner lieben Martha, die Eltern meiner Frau, und sie ist 90, er 91, gesegnetes Alter. Und weil sie im Moment alleine waren, hatten wir das Vorrecht, zu ihnen zu kommen und genießen die Zeit bei ihnen. Wir haben durch diese Familie viel, viel Segen erlebt. Persönlich, in der Mission, in jeder Beziehung. Und wenn ich denke, dass sie Kinder in der Mission haben und Kindeskinder, der jetzige Leiter ist ja ihr Enkel, unser Sohn, und einer von den fünf Söhnen, die wir haben. Vier davon sind Pastoren. Einer, der ist es nicht, aber er wirkt mit in der Mission, sehr aktiv sogar, und macht auch die ganzen Finanzen und dergleichen. Und unsere Tochter, die Manuela, von der habt ihr gerade gehört, die vor allem in Kinderevangelisation und Freizeiten hält, und das aus Begeisterung über das, was Gott ihr auch geschenkt hat. Lob und Dank. Heute habe ich das Vorrecht, zu euch zu reden, und ich habe mich gefragt, über was. Und dann bin ich gestern nach Hause gekommen. Wir waren bei einer Beerdigung in Laichingen. Und dann fand ich bei meinen Schwiegerleuten dieses Blatt vor, Magazin Spuren einer versunkenen Welt. Hier sind Holzpfähle, die von Pfahlbauten, die mal im Trockenen standen und heute weit unter Wasser sind. Und das Thema hieß Spuren einer versunkenen Welt. Und da sind Dinge geschrieben, die sind bewegend. Aber interessant ist immer wieder, dass Gott dies teilweise zumindest seinen Knechten gesagt hat. In zum Beispiel oben am Nordstrand, da ist eine riesen Halb- und Insel gewesen, Strand, die ist in einer der großen Sturmfluten im Jahr 1362 ist die weitgehend untergegangen und zerteilt in drei Teile: Pellworm, Nordstrand, Moor geteilt und Hallig und vieles andere her. Und dann kam eine zweite große Flut, die Bucarti-Flut, im Jahr 1634, da ist noch viel mehr untergegangen, ganze Inseln, und Teile davon findet man jetzt weit unterm unter der Meeresoberfläche. Und hier sind jetzt Professoren aus vier Universitäten in Deutschland zugange, dass irgendwie was so verschüttet ist oder unter Wasser ist, zu zeigen und aufzudecken, was es ist. Nun, die ganze Bibel ist ja voller Prophetie. Und in 1. Korinther 14 sagt der Apostel Paulus zum Volk Gottes in der großen Stadt Korinth, damals eine der großartigsten Handelsstädte der Welt unter im Römischen Reich: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geiste von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Herr, schenk es uns, dass wir heute auch verstehen, was du uns sagen willst. Und dass ich das, dein Wort so klar sagen kann, dass wir alle davon angesprochen sind. Ich selbst, Herr, rede du zu mir und zu einem jeden von uns und schenke es, dass wir selbst Zeugen von dir werden. Und sag so klare Zeugen, dass die Menschen sehen, hier ist jemand, der hat Gott erlebt. Und der hat Gott lieb, weil er geliebt ist von ihm. Und ich danke dir, Jesus, dass du es schenkst, dass wir alle verliebt sind in dich. Halleluja. Danke dafür, Jesus, dass du so großartig bist. Amen. Ich möchte mit euch aber ein alttestamentliches Wort anschauen und dort im Daniel 2. Daniel war einer der großen Propheten des Alten Testamentes. Der ist zwar nicht der längste Prophet an Worten, an Seiten, aber seine Prophetien sind so gewaltig, dass sie immer wieder auch im Neuen Testament erwähnt werden. Jesus spricht davon, Paulus spricht davon, Petrus sprach davon. Ja, wir können uns viele der Prophetien überhaupt nicht klar vorstellen, wenn wir nicht die Bilder eines Daniel in der Bibel gefunden hätten. Und dort steht zum Beispiel von Daniel im 2. Kapitel: Nebukadnezar hatte im 2. Jahr seiner Herrschaft einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich so erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum auf sich hat. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewiglich. Sage deinem Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass sie auch die Deutung trifft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der so etwas von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so hartes Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein, bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Azaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir vor dir erbeten haben. Denn du hast uns das des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich folgendermaßen. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde, du und deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum, und sieh, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine alten Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen und seine Füße waren teils von Eisen, teils von Ton. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurde miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold. und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung des Königs sagen. Soweit zunächst. Herr, ich danke dir, dass du mir jetzt Gnade schenkst, dass ich diese große Offenbarung, die du dem Daniel geschenkt hast, als junger Mann und damals dem mächtigsten König auf dieser Welt, dem Großkönig von Babylon, und dass du nicht nur offenbart hast, sondern dass es genau so geschehen ist. Ich preise dich von ganzem Herzen. Schenke doch du, dass wir erkennen, wie ernst dein Wort ist, wie wichtig es ist, dass wir dein Wort kennen und dass du es uns geschenkt hast, damit wir nicht länger in der Irre gehen, sondern deinen Weg finden und ihm folgen. Ich preise dich, Herr Jesus. Deinen wunderbaren Namen möchte ich erheben. Lass alle Menschen erkennen, dass ich dich lieb habe und dass ich nur von dir reden will und von niemand anders. Es auch nicht um diese Gemeinde geht, sondern um dich geht und dass du alle Gemeinden, die dich lieben auf dieser Welt, liebst und dich durch sie offenbaren willst. Amen. Daniel ist ein außergewöhnlicher Mann gewesen. Er wurde als Jugendlicher nach Babylon verschleppt und stand dort vor diesem gewaltigen König, der in der Welt seinesgleichen suchte. Nebukadnezar war ein mächtiger Herrscher. Und er hatte den Mut, Dinge auszusprechen, die man nicht aussprechen konnte, aber sein Wort war Befehl. Und er zeigte überall, wer er war. Und bis heute ist sein Name bekannt unter uns. Und jetzt hatte er, dieser Mann, einen Traum. Ich denke, wir hatten alle in unserem Leben genügend Träume, um zu wissen, was ein Traum ist. Aber viele beachten sie gar nicht und denken nicht, dass Gott es auch sein könnte, der zu uns durch einen Traum redet. Ich habe durch Träume allerhand Offenbarungen erlebt. Mir wurde auch durch Traum meine Frau gezeigt, dass sie meine Frau würde. Und nicht nur sie, sondern ich bin ja zum zweiten Mal verheiratet. Meine erste Frau Ursula, eine Schweizerin, auch die von der wurde mir klar gesagt, dass diese Frau meine Frau würde. Keine von den beiden war nun aus meine Ehefrau zu werden. Nun, bei der ersten war das nicht so ausgeschlossen. Wir waren anderthalb Jahre auseinander und kannten uns von Jugend an. Und dann sprach Gott zu mir. Und trotzdem war ihr nicht klar, dass sie meine Frau würde. Aber hier, meine Esther, das war ja ganz anders. Ich war mit Ursula in Afrika und haben dort Mission getrieben. Sie war Lehrerin und ich war Architekt ursprünglich, habe dann eine Bibelschule besucht und Gott hat mich klar gerufen und klar gesagt, dass ich nach Afrika gehen sollte. Nach dem Studium hatte ich abgemacht mit der Leitung der FH, dass ich dort unterrichten würde. Sie haben mich mehrmals während des Studiums darum gebeten. Und ich habe gesagt, aber ich werde nicht lange bleiben. Ich habe einen Ruf nach Afrika. Und ich begann diese Arbeit an der FH Biberach. Und dann, nicht lange danach, kam der Ruf Gottes aufs Neue, dass ich nach Afrika gehen soll, denn das sei meine Berufung. Und als ich das dem Schulleiter, dem Rektor der FH sagte, da schaute er mich an und sagte: Herr Schneider, ich bin nicht verwundert. Ich denke, wir alle, der ganzen Schule, wissen, dass du einen anderen Auftrag hast, als nur Häuschen aus Stein zu bauen. Und sagte, wenn Sie das jetzt so klar wissen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dann tun Sie, was Gott Ihnen gesagt hat. Und ich betete mit ihm dort in dem Direktorat und ich hatte nachher auch, als ich viele Jahre schon in Afrika war, immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu einer ganzen Reihe der Professoren dort. Manche schrieben mir, manche sandten mir Geld nach Afrika, weil sie erkannten, was für einen Dienst wir dort taten. Und Gott ist großartig. Und ich habe das erlebt, wie Gott immer wieder klar Dinge sagte. Ich habe dort im Lauf der 47 Jahre, die ich dort verbrachte, das mehr zeigt, dass ich ein alter Knopf bin. Ich war also 47 Jahre in Afrika tätig, vor allen Dingen in Kamerun, aber auch in Nigeria, im Tschad, in Zentralafrika, in Guinea-Conakry und in Uganda und runter nach Äthiopien und einige andere Länder, sind mehrmals durch die Wüste gefahren von Deutschland mit unseren Kindern, haben viel erlebt, aber nicht nur Afrika, Südamerika und in ganz Europa, eigentlich in allen europäischen Ländern und darüber hinaus. Jetzt vor kurzem waren wir in USA. Da wurde ich oft eingeladen, aber immer habe ich gesagt, man trägt nicht das Wasser in den Rhein. Was wollte ich damit sagen? In Amerika gibt es so viele Missionare und so viele Missionen, dass ich nicht für nötig halte, dass wir von dem trockenen Europa dort evangelisieren sollten. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Und Gott ist groß. Es gibt nichts Spannenderes, als Gott zu dienen. Und ich möchte vor allen Dingen euch junge Leute sagen, lasst euch rufen und berufen von Gott für einen Auftrag, der größer ist als all das, was die Welt dir anbieten kann. Daniel war in Babylon nicht als Missionar. Er war als Kriegsgefangener weggeführt. Und war noch gut dran, dass er am Leben war, denn viele, viele sind umgebracht worden. Ich war in den letzten Jahren immer wieder in Russland für kurze Zeit, meist nur durch Flug nach Moskau, weil das sehr viel günstiger war als alle Fluggesellschaften im Westen. Wenn wir von Afrika nach Paris geflogen sind oder nach Brüssel und von dort nach Deutschland, dann war es ein Drittel teurer, als wenn wir nach Moskau geflogen sind, wenn wir nach Moskau geflogen wären. Und es war ja auch mal interessant, dort zu landen. In Moskau, wir haben dort einige tolle Erlebnisse gemacht, großartige Erlebnisse und gesehen, wie Gott wirkt in jedem Land, auch in der unter den Kommunisten. Und wir möchten euch einfach sagen, dass du entdeckst dabei, wie sagenhaft Gottes Wort ist. Dass es Dinge sagt über dein Leben und über diese Welt, die kein Mensch sagen kann. Außer Gott. Und wenn du diese Zeitung, die ich hier habe, Spuren einer versunkenen Welt mit diesen Holzpfählen im Boden, im Seeboden, dann ist klar, was Gott sagt, das geht in Erfüllung. Und wir haben in Deutschland ja mehrere solche Fälle. Hier ging es vor allen Dingen um die Insel Nordstrand und Strand ursprünglich. Ursprünglich war die viermal so groß wie nachher, war ein großes Rechteck, das fast bis zur Küste reicht. Und heute ist eben eine kleine Insel, oder besser gesagt Halbinsel, und der Rest ist in kleinen Stücken aufgeteilt. Aber das, was gesagt wurde über sie, ist in Erfüllung gegangen. Und da war ein Pfarrer in der Kirche von dem Gebiet dort, das bekannt war in der alten mittelalterlichen Welt. Und da war eine Kirche, die wurde auch gefunden im Meer, 40 Meter lang, 15 Meter breit. Für die damalige Zeit eine sehr große Kirche. Und in einer, ja, wenn man heute auf die kleinen norddeutschen Inseln geht, im Wattenmeer, das sind ja keine großen Dörfer. Und da war klar, das war nicht nur eine normale Kirche, die war so wie eine Art Kirchensprengel, die unter ihnen war. 4, 5 andere Kirchen wurden verwaltet von dieser einen Kirche. Und in dieser Kirche war ein Pfarrer und der hatte eines Tages eine Vision, ein Gesicht, als er in der Kirche war. Und Gott sprach zu ihm und sagte ihm, dass eine furchtbare Flut kommen würde und ein Großteil dieser Insel untergehen würde und auch seine Gemeinde im Wasser versinken würde. Und sie haben dieses genauso vorgefunden, diese Kirche. Die nennt sich, Moment, ich sah diesen Namen zum ersten Mal hier in dieser Zeitung. Da heißt es, also die Reste davon sind heute Pellworm, Halbinsel Nordstrand, und dann war sie umgekommen in der ersten Flut, großen Flut, die dort war, 1362. Und es war ungeheuer, wie diese Insel dann einfach verschwand. Große Teile davon. Andere Inseln vollkommen. Und dieser Pfarrer hat es geschrieben, niedergeschrieben und hat damals drüber gelacht. Aber als es geschah, da wussten sie plötzlich, das ist ja das, was unser Pfarrer uns vorausgesagt hat. Weil Gott zu seinen Knechten redet und das tut er auch heute. Ich habe mehrmals solches Reden Gottes erlebt und Aussagen, die anderen nicht verstehen konnten. Mir wurde gesagt, dass wir das Tal, an dessen Seite wir eine große Gemeinde inzwischen gebaut hatten, dass wir dieses Tal besitzen würden und dass wir dort ein Krankenhaus bauen würden, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren würden. Und ich habe mit Gott regelrecht gestritten. Also Gott, wie kann das sein? Ich bin kein Arzt, habe mit Medizin nichts zu tun, auch keine medizinische Arbeit. Du kannst dazu einen anderen rufen. Aber Gott sagte mir das immer wieder, jeden Tag, eine Woche lang. Und am Ende der Woche bin ich tatsächlich dann auch zum Bürgermeister gegangen und fragte, wo ist hier das Amt, wo Bauanträge und Baugesuche gestellt werden? Und dann sagte er mir's und er fragte mich, wozu? Sag, wir wollen da unten, da drüben ist unsere Kirche, die kennen Sie wahrscheinlich, und wir wollen da unten ein Krankenhaus bauen. Wie Peter sagt, ein Krankenhaus? Niemals! Wir haben dort unten alle Häuser abgerissen, alle. Und es standen dort, also zumindest 50, vielleicht sogar 60. Die haben sie alle abgerissen, weil ständig Kinder ertrunken sind. In der Regenzeit gab es dann Überflutungen und so. Kommt nicht in Fahrt, das ist ein für alle Mal zu Ende. Sagt, ich verstehe Sie, aber ich habe den Auftrag von Gott. Von Gott, sagt er. Erzählen Sie mir nichts. Ich sage, Sie werden erleben, ob das Reden von Gott ist oder nur von Menschen. Und er hat sich dagegen gewehrt und das hat immerhin zunächst 2-3 Jahre gedauert. Ging es immer hin und her. Zum Schluss hat Gott eingegriffen, direkt. Und er hat ein Minister verändert und der jetzt da war, der las den Brief, den ich ursprünglich an das Ministerium geschickt hatte und auf den 8 Minister geantwortet hatten. Und alle sagt der Pastor Schneider, niemals wird da neu gebaut. Aber schließlich haben wir gebaut. Und inzwischen ist das Krankenhaus so bekannt im ganzen Land, und ist ein Zeichen für alle. Und Sie wissen auch alle die Geschichte. Und die steht auch vorne in der Eingangshalle. Vorher habt ihr ein Bild in dem Film gesehen davon. Da ist es aufgeschrieben, was Gott damals gesprochen hatte. So wie wir es in der Bibel finden. Und Gott erfüllte sein Wort. Und ich möchte euch sagen, Gott möchte uns alle gebrauchen. Und euch, ihr jungen Leute, Gott will euch rufen und berufen. Gott will euch gebrauchen. Und ihr habt ja gute Vorbilder hier in der Gemeinde. Wenn ich an den Bruder Ernst denke, wie viele Gemeinden der angefangen hat. Große Gemeinde, heute ist ja nicht alles da, aber wie Gott gesegnet hat. Weil ein Mensch gehorsam war dem Ruf Gottes. Und es ist wichtig, dass wir gehorsam sind und tun, was Gott uns heißt. Und vertrauen, dass sein Auftrag interessanter und besser ist als alles, was die Welt uns bieten kann. Jedenfalls, wir haben das dort erlebt und Gott hat es immer wieder bezeugt, dass er treu ist. In Daniel ist nicht nur so dieser Anfang, sondern wie dann dort geschrieben wurde, was der Nebukadnezar gesehen hat. Daniel hat es nicht gesehen. Nebukadnezar hat es gesehen. Und Daniel musste Gott fragen drum. Und Gott hat ihm dann gezeigt, das und das war der Traum von dem Nebukadnezar. Und als er dorthin ging und es ihm sagte, war der sprachlos. Er konnte es nicht fassen. Es wurde genau das, was er nicht sagen wollte. Er wollte haben, dass die klugen Köpfe, die sagen, wir deuten die Träume, wir sagen, was da geträumt wurde, dass Gott es diesen Menschen selbst sagt. Und alle sagten, das kann man nicht erfahren, das ist für sie bestimmt gewesen. Aber Daniel sagte, bitte geben Sie uns Zeit, bevor Sie uns alle umbringen. Geben Sie uns Zeit, ich will meinen Gott fragen, dass er uns die Offenbarung schenkt über Ihren Traum. und Gott hat die Offenbarung geschenkt. Ich habe das mehrmals erlebt. Wenn dann Gott die Dinge offenbart und zeigt und du plötzlich weißt, das und das ist geschehen. Wenn du erlebst, wie Gott seine Wahrheit bestätigt und er ist nicht vergesslich, was er einmal sagt, ist es, wann ist euer Gottesdienst zu Ende? Bitte? Meine Frau, die ist immer dabei und sagt, ich habe eine ganz liebe Frau, aber sie hat einen starken Willen. Und dann kommen zwei starke Willen zueinander, aber wir haben uns lieb. Nur eins steht fest, ich möchte mich natürlich schon an die Regeln hier halbwegs halten, obwohl ich überhaupt nicht verstehen kann, wie wir Gott sagen, du kriegst 40 Minuten oder 30 Minuten zu uns zu reden. Denn hier redet Gott zu euch. Und wenn ich dessen nicht überzeugt wäre, dann würde ich aufhören. Und ich habe immer wieder erlebt, wie Gott das bestätigt hat. Und die Menschen kamen und sagten, tatsächlich, Gott hat zu uns geredet. Und hier hatte Gott zu dem Nebukadnezar geredet und hat es dem Daniel offenbart. In allen Details. Sagt, du hast ein großes Standbild gesehen. Mit goldenem Haupt, silberner Brust, mit silbernen Armen, Leib und dann schließlich Kupfer und Eisen, die Beine und die Füße schließlich mit Ton vermischt. Und dann wird genau geschildert, was das bedeutet. Und der Daniel hat es ihm gesagt, dem König, und der König beachtete es. Und er sagt, ihr habt wahrlich einen Gott, der Herr ist über Himmel und Erde und der die Zukunft kennt und die Vergangenheit. Es gibt nur einen, der die Zukunft vorausgesagt hat in allen Details. Und hier in diesem Bild, wo dieser König das mächtige Standbild sah mit dem goldenen Haupt, silberne Brust und Ehren oder Kupfern, das ist eigentlich Bronze, Bronze, Beinen und schließlich runter bis zu den Füßen mit Eisen und Erde und Lehm verwischt. Und dann sah er plötzlich, wie von oben her ein gewaltiger Brocken wie ein Felsen herunterkam und traf dieses Standbild genau an den Füßen und zermalmte es, dass es wie Sand war, aufgerieben und dort als bedeutungslos verschwunden. Aber der Fels, der wuchs und wuchs und wuchs und wurde zu einem Berg, der die ganze Welt bedeckte. Und Gott sagte dem Daniel, dass das ein neues Reich sein würde, das regieren würde über die Welt, ohne Ende, nämlich das Reich der zukünftigen Wiederkunft Jesu, wo er die Welt regieren wird, in Gerechtigkeit, in Liebe, mit einer herzlichen Verbundenheit unter den Menschen. Das, was nichts in der Welt erreichen würde. Wir jetzt wieder erleben, wie die Propaganda der Weltmächte ist. Wenn Russland groß propagiert, was sie die Gerechtigkeit bringen wollen, und dann Ukraine zermahlen wollen und es muss verschwinden vom Erdboden, dass es nicht mehr gibt, wurde jetzt immer wieder gesagt, gerade in den letzten Tagen. Und Gott lacht darüber. Und sein Wort geht in Erfüllung. Ich war auch öfter in Russland, habe ich schon gesagt. Ich habe mit russischen Offizieren gesprochen und mit ihnen gebetet. Und ich kann euch sagen, es gibt in jedem Land, aber besonders in den kommunistischen Ländern, gibt es ein solches Verlangen nach der Wahrheit. Ein Verlangen, Gott zu kennen. So unglaublich. Gott ruft und wir sind ihm selbst so ungehorsam wie kaum ein anderes Volk. Wir haben die Gnade gehabt, dass nach der Wiedervereinigung als vereintes Land wir eine Öffnung auch nach dem Osten hatten. Und wir hätten dort das Evangelium predigen können. Und wir haben Einladungen gehabt, die deutsche Kirche, von vielen Russen. Und sie haben, kaum einer hat die Einladung angenommen. Wir waren alle viel mehr interessiert an Erfolg, an Größe, an Reichtum, aber nicht an dem, was Gott wichtig sieht. Und Gott sieht den Menschen an, den Einzelnen, in seiner Armut, in seiner Not, in seiner Krankheit. Und er liebt dich, egal wie gebildet du bist oder vielleicht auch wie einsam du bist, wie elend du bist, er liebt dich. Und er möchte sich verherrlichen durch dich, möchte dich gebrauchen. Und sag mal, gibt es eigentlich was Großartiges, als sich von Gott irgendwo hinsenden zu lassen, als der Beauftragte Gottes, als Bote Gottes? Aber das will Gott mit dir machen. Gott will dich gebrauchen. So wie er den Daniel in dieser feindlichen Landschaft, in diesem Weltreich gebrauchen wollte und gebraucht hat. Und seine drei Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, die er ursprünglich einen anderen Namen hatte. Daniel wurde von Nebukadnezar auch Belshazzar genannt. Er hat den Leuten alle neue Namen gegeben. Aber diese drei, die haben sich nicht gebeugt, als er ein anderes Bild hatte, vor dem die Leute sich beugen sollten. Und wer es nicht tat, der soll in den Feuerofen geworfen werden. Und die drei Männer, die hörten das alles und dann wurden sie gerufen, weil die Leute ihn sofort verraten hatten, dass sie sich nicht beugten vor ihm, vor dem Bild. Sagen wir, werden uns nur vor einem beugen, dem lebendigen Gott. Und er sagt, dann wird der Ofen noch siebenmal heißer gemacht. Und die Offiziere, die sie da reinwarfen in das Inferno dort, in diesem Glutofen, die sind nur beim Reinwerfen, starben sie durch die Hitze. Und der König sah das alles von außen und sagte, und diese drei Männer, diese Juden, die sind da unten und gehen spazieren ohne die Fesseln und die Klamotten, alles ist normal, nicht verbrannt. Und sagte, und darüber hinaus sind da nicht drei Männer, sondern vier drin. Und einer sieht von ihnen aus wie der Sohn der Götter. Nun, das ist die Aussage eines Heidens, der sagt, Sohn der Götter, nicht Sohn Gottes. Aber wir wissen, dass der eine Gott einen Sohn hat. Und durch den redet er und offenbart sich. Und er hat geredet durch die ganze Geschichte immer wieder. Und gerade wir Deutschen haben es ja so besonders erlebt. Selbst die alten Deutschen von sich aus hatten keine Hoffnung, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs uns jemals wieder gut gehen würde. Aber dass wir so gut dastünden, dass wir eines der reichsten Länder, zumindest Europas, aber auch der Welt sein würden, das haben sie alle nicht gedacht. Alle nicht. Aber Gott hat es gesagt. Und Gott liebt uns, trotz unserer Sünde. Und das ist ja das Wunderbare, dass Gott uns Gnade schenkt, trotz unserer Sünde, und uns berufen will und gebrauchen will. Ich freue mich so, der Enkel von dem Ehepaar Köhner sitzt da hinten und er ist auch in Vorbereitung, um Gott zu dienen. Er liebt Jesus von Herzen. Lass mich dir sagen, wenn jemand Jesus wirklich erlebt hat, begriffen hat, was Jesus für uns getan hat, der kann nicht einfach so dahin leben. Der ist gezwungen von innen her, Gott zu dienen und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Ich habe in der Welt einiges erreicht und habe in der ganzen Welt Bauten erstellt, in Kamerun über 130 Projekte, die ich geplant habe, mit zum Teil ausgegraben und dann die Steine gegossen. Die wurden ja dort alle in Formen eingebracht und dann geklopft und gepresst. Und das habe ich getan seit ja 40 Jahre lang. Und ich war immer neu erstaunt, wie Gott selbst die Finanzen gab. Manchmal ist unsere Oma, die Schwester Martha Göhner, die kam und hat für uns Geld gebracht für die Mission, nicht für uns, sondern für die Bauten, für Krankenhaus, für Schulen, für Kirchen und so weiter. Und wir erlebten, wie Gott treu war, hat uns den Auftrag gegeben, ich hatte kein Geld dafür. Wir sollten das und das tun. Und einmal, da war in Deutschland, war das 2009, ich war, wie gesagt, in Afrika, und da war hier so eine Finanzkrise. Ich meine, es war 2009. Und da ist eine ganze Reihe der Missionsgesellschaften in solche Schwierigkeiten gekommen, dass sie zum Teil Dinge schließen mussten, dass sie Missionare nach Hause riefen. Und ich habe groß vorher, das Jahr davor, angekündigt, welche Projekte ich aufbauen wollte, weil Gott uns klar den Auftrag dazu gegeben hat. Und jetzt, im Lauf des Jahres, wurde es immer düsterer. Und dann sagte meine Frau mir, Peter, jetzt werden die Leute dich auslachen und sagen, da schreibt er großkotzig, dass er das und das bauen wird. Nichts davon wird er bauen. Wo soll das Geld herkommen? Wie willst du das haben? Und ich habe gesagt, das ist nicht mein Problem, das ist Gottes Problem. Er hat mir gesagt, wir werden das aufbauen und er wird die Finanzen dafür besorgen. Wir haben allein von einer Familie in Deutschland 280.000, war das Mark oder Euro? Weiß ich jetzt nicht mehr. Es war jedenfalls die Wende da. Jedenfalls, wir bekamen das Geld und waren erstaunt, dass wir nirgendwo betteln mussten. Wir sind nicht beauftragt Bettler im Auftrag Gottes zu sein. Wir sind beauftragt, das Evangelium, frohe Botschaft zu verkündigen. Und diese liebe Schwester Martha, die kam nach Afrika mit einem Beutel voller Geld. Dass wir sprachlos waren. Und deshalb, dafür hat sie auch nicht gebettelt. Das hat Gott ihr klar durch verschiedene Leute gegeben. Bring das nach Afrika, zur Liebe in Aktion. Wir haben ja diesen herrlichen Namen. Wir wurden beauftragt von der Regierung, die Außenmission zu trennen von der Inlandmission. Ist ja bei den meisten Kirchen so. Die Außenmission haben einen anderen Namen als die große Kirche zum Beispiel. Und ich betete darüber. Und ich kam zu dem Ergebnis vor Gott, dass sie Liebe in Aktion heißen soll. Die größte Liebesaktion ist das Kreuz von Golgatha. Da hat Jesus alles geopfert und hat aus unserem Minus ein Plus gemacht. Hat uns völlig neu gemacht. Und das haben wir erlebt. Und auch heute möchte ich euch aufrufen. Lasst euch von Gott rufen. So wie ein Daniel bereit war, gerufen zu werden. Wenn du bereits weißt, Jesus hat meine Sünde vergeben, dann ist das wunderbar. Aber wenn du nicht sicher bist, dann sag ihm doch heute, Jesus, ich brauche dich. Ohne dich bin ich verloren. Es genügt nicht, dass du in die Gemeinde hier gehst. Und wenn du schon 10 Jahre hier sitzt oder katholisch bist oder Baptist oder Methodist oder Pfingstler oder sonst was. Nein, Gott ruft dich. Weihe dich ihm. Sag ihm, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Komm in mein Herz. Mach mich neu. Und das tut Gott. Wunderbar, das ist aber lieb. Das stand eigentlich schon da drüben, aber danke. Ich will dich fragen, willst du das ein für alle Mal klar machen vor Gott? Ich will dir gehören. Mit allem, was ich habe und bin. Mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Leben will ich dir gehören, dir dienen. Und meine Familie weihe ich dir, dass du sie gebrauchst. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir begreifen, dass wir ohne dich nichts können und nichts sind. Dass wir Sünder sind, Verlorene, die deine Vergebung brauchen. Sünder, die von dir gerettet werden müssen, wie ein Ertrinkender. Danke, dass du uns einlädst, gerade jetzt auch. Ich möchte dich bitten, schenk du Gnade, dass der Letzte von uns hier sich dir entgegenstreckt, sagt, hier ist mein Leben mit all meiner Sünde, mit all meinen Schwächen, mit all meiner Krankheit, mit meinen Nöten. Ich weihe mich dir, mach du mich neu, in Jesu Namen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.